27. Kapitel. Gertrud Steiner, die wieder ihren Platz am offenen Fenster des Land Rovers ergattert hatte, blickte auf den Kopf in ihrem Schoß. Leinet hatte es sich, soweit es Mona Zepes fahrweise erlaubte, auf der Rückbank zwischen ihren Freundinnen bequem gemacht, die angewinkelten Beine auf den Knien von Jennifer. »Hast du sie mal kennengelernt, die First Lady? Stammt sie nicht aus Ghana und ihr Mann, der Präsident, ist er nicht Jesuit?« »Von Jesuiten erzogen und penetrant katholisch. In seiner Limousine soll er sich gelegentlich Kirchenlieder von Kassetten anhören. Die beiden sind von sehr unterschiedlichem Temperament.« Gertrud dachte an die exotisch reizvolle Geschichte von Ian Kamas schwarz-weißen Eltern, die ihr beim Zwiebelschneiden von der botswanischen Informationschefin erzählt worden war. Wieso hatte eine Frau aus Ghana geheiratet? »Robert Mugabe ging 1957 nach Accra«, antwortete Leinet. »Er war ja Lehrer und seine Ausbildung machte ihn im gerade unabhängig gewordenen Ghana zu einem gesuchten Experten.« Gertrud erinnerte sich flüchtig an das Paar in Hamburg, das angeblich aus Ghana gekommen war und das in dem Fischrestaurant ihr Gespräch mit Stefan Sager am Nachbartisch belauscht hatte. Sie hatte später ein bisschen mehr über das Land wissen wollen als das, was ihr Sager seinerzeit über die ghanaische Kakaoproduktion zum Besten gegeben hatte, und sie war in einem Buch fündig geworden, das frühe Arbeiten am Institut für Publizistik der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster unter dem Titel »Publizist und Publikum in Afrika« zusammenfasste. Es war der charismatische Kwame Nkrumah, der 1957 Ghana als das erste schwarzafrikanische Land in die Unabhängigkeit geführt hatte, Anlass für Akademiker in Europa über afrikanisches Politikverständnis nachzudenken. Für einen Moment zögerte Gertrud, ob sie ihre Freundinnen mit den Erkenntnissen des Münsterschen Afrika-Seminars von 1962 konfrontieren sollte. »Mal sehen, ob ich zusammenbekomme, was ein deutscher Professor anhand von Nkrumah Staatspartei generalisierend über alle Parteien Afrikas sagte. Wollt ihr es hören?« Es ging ungefähr so. A. Sie fordern das totale Engagement des Afrikaners. B. Parteiführer und Parteiorganisation sind weitgehend identisch. C. Die Partei ist an die Stelle des Stammes und an die Stelle der Großfamilie getreten. D. Der Parteiführer ist gottähnlich. E. Die Partei führt Afrika von der Unterdrückung zur Freiheit. F. Die Partei verkündet die Botschaft des Nationalismus. Jennifer grinste. Dass der Parteiführer gottähnlich ist, muss dem unseren besonders gefallen haben. Also vieles stimmt ja, ließ Leinet aus Gertruds Schoß vernehmen. Nkrumah hatte begriffen, dass die politische Partei in Afrika nicht die Merkmale bewahren kann, die sie in den westlichen Demokratien erst nach jahrhundertelanger Entwicklung erreicht hat. Hier neigen wir dazu, ein totales Engagement einzugehen, das die Stelle von Bindungen einnehmen kann, die sich ja in der modernen afrikanischen Gesellschaft auflösen. Die Bindung an den Clan, die Bindung an die Großfamilie. Leinet nahm den Faden zu Mugabes Geschichte wieder auf. »Ich meine, die Verhältnisse im freien Ghana mussten für einen jungen Intellektuellen aus einer kolonialen Region überwältigend gewesen sein. Die Tatsache, dass da nicht bloß schwarze Politiker das Sagen hatten, sondern auch schwarze Manager in alle möglichen hohen Positionen einzogen, das war schon was.« Seinem Biografen hat er erklärt, das hätte ihn ermutigt, nach Rhodesien zurückzukehren und zu Hause für die gleichen Rechte zu kämpfen. Sie hob zweifelnd die Hände. Naja, eigentlich ist er dann 1960 nach Rhodesien zurückgekommen, um seiner Mutter seine Frau vorzustellen, Sally Heyfron. Und nach einer Pause sagte sie, »Ja, ich habe sie ganz gut kennengelernt. Erzähl!« Gertrud war auf eine weitere Romanze aus, die zugleich den Vorteil haben würde, vom Rüttelkurs auf der eintönigen Sandpiste abzulenken. Sie hatte mich bei einer ihrer Pressekonferenzen gesehen und sich nach mir erkundigt. Eine schwarze Fotografin, das war die paar Jahre nach der Unabhängigkeit in Simbabwe noch immer ungewöhnlich, ist es ja heute noch. Sie konnte eine Fotografin gebrauchen, die Bilder in ihren vielen Projekten machte, für Broschüren, Frauenprojekte, Kinderprojekte. Sie hatte zum Beispiel Prostituierte auflesen lassen, die landeten gewöhnlich in Polizeigewahrsam, vor allem vor großen internationalen Konferenzen oder vor bedeutenden Staatsbesuchen. Sally organisierte ein Haus und Training für die Frauen, Handarbeiten, Kunsthandwerk und sowas. Die Idee war, ihnen einen alternativen Unterhalt zu verschaffen. Es war gut gemeint, ich habe tüchtig fotografiert und es gab auch viele Berichte, auch in ausländischen Zeitungen. Die BBC kam, sogar das deutsche Fernsehen. Naja, wie es so geht. Inzwischen habe ich die meisten Frauen wieder auf der Straße gesehen. Und privat? Habt ihr auch privat miteinander gesprochen? Für sie schien es interessant, dass ich aus einer Häuptlingsfamilie komme, aus einer Gegend weit weg von der Hauptstadt. Davon habe ich ihr erzählen müssen. Sie selbst stammt aus einer Familie, die in den offiziellen Biografien als kleinbürgerlich bezeichnet wird. Aber beide Eltern waren glühende Nkrumah-Verehrer. Der Vater bildete Landwirtschaftsschüler aus, die Mutter war Sozialarbeiterin und beide kümmerten sich um jene jungen Lehrer, die der Einladung Nkrumahs gefolgt und aus anderen afrikanischen Ländern nach Ghana gekommen waren, um dort zu helfen. Das Kümmern lag wohl in der Familie, denn so hat es zwischen den beiden allmählich gefunkt, zwischen Sally und Robert. Allmählich? Naja, Liebe auf den ersten Blick war es wohl nicht. Mugabe war eigentlich ein Büchernarr, er häufte seine Diplome an. Einer, der ihn gut kannte in jener Zeit, nannte ihn mal einen kalten Fisch. Sally besuchte ihn im Krankenhaus. Da war er gelandet, weil er sich übernommen hatte bei seiner Lehrerarbeit. Sie war auch Lehrerin und kennengelernt hatten sie sich an einem College an der Küste westlich von Accra. Das hat mir mal alles ihre Zwillingsschwester erzählt, Esther, auf Besuch in Harare. Ich meine, die Heyfron-Familie hat den Robert Mugabe ja nicht zuerst als Guerillaführer oder gar als Staatschef kennengelernt. Das war ein schüchterner junger Mann. Und als er damals mit Sally bei seiner Mutter zur Vorstellung antrat, da hat keiner gedacht, dass er 20 Jahre später unser Land in die Unabhängigkeit führen würde. Lynette schwieg einen Moment und korrigierte sich dann. Obwohl, sie ist es wohl gewesen, die seinen politischen Instinkt geschliffen hat. Einer seiner Biografen hat mal geschrieben, ohne Sally gäbe es den Robert Mugabe nicht, wie ihn die Welt heute kennt. Sie habe seine Seele mit Eisen verstärkt. Was denn, ein Mannweib? Lynette musste Jennifer erst umständlich erklären, was Gertrud mit diesem Begriff meinte, bevor sie antwortete, im Gegenteil, ein Vollblutweib. Aber ihr war klar, dass ein Zusammenleben in Rhodesien voraussetzte, dass sie beide politisch aktiv sein würden, nicht bloß er, sie auch. Ich meine, als die beiden 1960 nach Rhodesien kamen, da sollte das ein längerer Urlaub sein, da war das keineswegs klar, dass sie nicht wieder zusammen zurück nach Ghana reisen würden. Das änderte sich schlagartig, als Mugabe im Juli desselben Jahres auf einer riesigen Demonstration sprach. Eigentlich eher dazu gedrängt wurde, eher als relativ unbekannter Heimkehrer, als jemand, dem es dann aber gelang, mitreißend von seinen Erfahrungen in Ghana zu sprechen, von einem Land, in dem es schwarze Menschen geschafft hatten, ihre Angelegenheiten in die eigene Hand zu nehmen. Die Entscheidung, dass er sich in Rhodesien einmischen wollte, die hat er eigentlich unmittelbar danach getroffen. Als der Urlaub zu Ende war, reiste Sally alleine heim nach Ghana. Sie kam im Februar 1961 zurück und trat zum katholischen Glauben über. In dem Monat heiratete sie ihren Robert in Salisbury. Sie ahnte ja nicht, was sie erwartete. Beide wurden eingesperrt und sie verloren zwei Kinder im Babyalter. 1980, nach Erreichen der Unabhängigkeit und nach dem unerwartet triumphalen Wahlsieg ihres Mannes, hat Sally gesagt, von 19 Jahren Ehe hatten wir 6 zusammen. Keine Romanze, dachte Gertrud. Schade. Kurz nach Mitternacht hatten sie nur noch im alten und teuren Victoria Falls Hotel 2 freie Zimmer gefunden und waren, ohne eine Chance, noch ein Abendessen zu erhalten, völlig erschöpft in die Betten gefallen. Gertruds Versuch, die beiden Freundinnen wenigstens noch zu einem Nightcap zu überreden, waren auf taube Ohren gestoßen. Es hatte keine Probleme gegeben an der Grenze, aber Lynette und Jennifer war nicht nach Feiern zumute gewesen. Bei Sonnenaufgang genoss Gertrud, während die beiden anderen noch schliefen, den Sprung in den Pool und die Blicke der Gartenarbeiter, die zu dieser frühen Stunde die Rohre der Rasensprinkleranlage neu verlegten. Sie saß längst am Tisch auf der steinernen Veranda, als endlich auch die beiden Freundinnen zu erscheinen geruhten. Jennifer, die in ihrem ganzen Leben noch nie in dieser äußersten Westecke ihres Heimatlandes gewesen war, schaute mit großen Augen auf das atemberaubende Panorama, auf die vielen Tische und Stühle unterhalb der Veranda im Schatten knorriger Bäume des Gartens, der sich als Parkanlage über Treppen bis hinab an den Rand der Sambesi-Schlucht hinzog, auf die eiserne Brücke, die weit im Hintergrund hoch über dem gischtigen Wasser wie ein gespannter Flitzebogen die beiden Steilwände und damit Simbabwe und Sambia verband. Güterwaggons, gezogen von einer Dampflokomotive, bewegten sich gerade sehr gemächlich über das 1905 errichtete und seitdem berühmte Denkmal britischer Ingenieurskunst hinüber auf die andere Seite der Schlucht. Jennifer sah den Dampf der Lokomotive in der Morgensonne aufsteigen, blickte in die Richtung, aus der der Zug gekommen war, und entdeckte die Zusammenballung riesiger Dampfwolken über dem Horizont der Bäume. Sie beobachtete dieses Phänomen eine Weile, bis sie sich sicher war, dass dieser Dampf, der sich überhaupt nicht auflöste, unmöglich noch von der längst verschwundenen Eisenbahnlok stammen konnte. »Was ist das?« Leinet und Gertrud sahen sich an und lachten fröhlich. »Die Victoria-Fälle«, rief Leinet, und Gertrud erklärte, »beinahe 2 Kilometer lang und 100 Meter tief. Das bringt diese ewige Gischtwolke hervor, manchmal viele 100 Meter hoch. Und ihr hat durch Jahrtausende darunter einen Regenwald wachsen lassen.« »Natürlich«, Jennifer schlug sich mit der Hand an die Stirn, auf der ihre vom Zusammenstoß mit einem Eisenträger stammende Schwellung inzwischen kaum noch sichtbar war. Dann stimmte sie in das Lachen ein. »Mose Oatunya, der Rauch, der donnert, das haben wir doch in der Schule gelernt.« Gertrud hob vergnügt die Karte hoch, die auf dem Tisch vom Vorabend liegen geblieben war. Ob sich das der alte David Livingston wohl hat träumen lassen, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, dass es hier mal einen Cocktail mit seinem Namen geben würde? Und Fernsehen mit Direktübertragungen von Tennismeisterschaften in Merry Old Britain? Nach dem Frühstück wollte Jennifer unbedingt den Spaziergang zu den Wasserfällen unternehmen. Ungeduldig wartete sie darauf, dass Gertrud mit Hilfe eines freundlichen Menschen an der Hotelrezeption die Buchungen für den Nachmittagsflug nach Harare zustande brachte. Währenddessen ließ sie sich von Leinet am Touristikschalter auf Bildern und Prospekten die Attraktionen zeigen, die alljährlich Tausende von Menschen aus aller Welt anzogen, und bekümmert stellte sie fest, dass sie als Simbabwerin dieses Weltwunder im eigenen Land ohne die ausgestandene Not wahrscheinlich nie zu sehen bekommen hätte. »Der Flug der Engel«, rief sie begeistert und stieß Leinet an. Aufgeregt wies sie auf ein Plakat. »Man kann fliegen, über den Fällen fliegen?«
»Jede halbe Stunde. Das geht schon am frühen Morgen los«, antwortete Leinet. »Hast du nicht vorhin das Flugzeug gehört? Es kostet ein Vermögen.«
»Wie viel?«
»Schlag's dir aus dem Kopf. Wir werden sowieso keine Zeit dazu haben.«
Leinet wandte sich zu Gertrud, die endlich von der Rezeption kam. »Hat's geklappt? Wann geht die Maschine nach Harare?«
Die Fotografin warf einen prüfenden Blick auf ihre Armbanduhr. »Na, für einen gemütlichen Spaziergang entlang der Fälle und für ein rasches Mittagessen danach wird's gerade noch reichen, ihr Schlafmützen.« Und sie machten sich auf den Weg, der sie an den Abgrund führen sollte. Bis zum Eingang des Nationalparks hatten sie sich erfolgreich gegen die jungen Männer gewehrt, die ihnen alle möglichen Steinfiguren und Holzschnitzereien aufdrängen wollten. Vor allem zwei hatten sich beharrlich an ihre Fersen gehängt. Als Gertrud sich am Kartenschalter zufällig noch einmal umdrehte, sah sie einen der beiden Männer auf dem gegenüberliegenden Parkplatz heruntergebeugt, am Seitenfenster eines Wagens stehend, an dem im Vormittagslicht eine besonders lange Antenne blinkte. Ein juchzender Aufschrei Jennifers lenkte jedoch ihre Aufmerksamkeit ab. Die Krankenschwester war schon weitergegangen und hatte mit einer sanften Brise den ersten nassen Gruß des Wasserdunstes abbekommen, der über den Bäumen herüberwehte. Sie hatten die bronzene Statue Livingstons am Westende passiert, der mit starrem Blick über dem spektakulärsten Objekt seines Forscherdranges präsidierte. Sie hatten pitschnass jeden Aussichtspunkt entlang der Touristenroute angesteuert und sie hatten die Stille genossen, die nur gelegentlich von den Motoren der Rundflieger gestört wurde. Die Masse der Touristen war erst zu erwarten, wenn die Maschine aus Harare die Tagesausflügler ausgeladen haben würde. Jetzt hatten sie das östliche Ende erreicht,
das nicht mehr von dem Regenwaldstreifen beschützt wurde, das eher verkarstet wirkte und an dem sich vor Jahrmillionen die ständige Flut des Sambesi den Eingang in die Felsspalte gegraben hatte, die die gegenwärtige Formation der gewaltigen Wasserfälle bildete. Hier war es möglich, dicht an die senkrecht abfallende Schlucht heranzutreten, um einen Blick zurückzuwerfen auf das monströs klaffende und brüllende Gebilde und in die schwindelerregende Tiefe. Jennifer hatte plötzlich heftiges Herzklopfen und sich geweigert, über den Rand zu sehen. Sie hockte auf einem Fels und beobachtete ängstlich Lynette, die sich an Gertruds Hand festhaltend weit nach vorn beugte. In diesem Moment passierte es. Jennifer hatte das Motorengeräusch kaum wahrgenommen. Schon wieder ein Rundflug hatte sie vielleicht unbewusst gehadert. Dann war das Dröhnen plötzlich lauter geworden, lauter als das Rauschen des Wildwassers vom Grund der Schlucht. Jennifer hatte sich umgedreht und mit angstgeweiteten Augen das Flugzeug heranrasen sehen, tiefer als alle anderen Flugzeuge zuvor. Sie war aufgesprungen, wurde umgerissen von der Wucht des Luftdrucks, als die tödliche Maschine wenige Meter über ihren Kopf hinwegbrauste, hatte im Fallen geschrien, Lynette, Lynette!